Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert. Hier ist Herbert Tusky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 285 unseres Podcasts und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite heute den Andreas. Hi.
Schönen guten Abend.
Ja, wir müssen heute über ein torreiches Spiel reden, das VfB. Wir reden über das 3:3 in Hoffenheim, das zweite Unentschieden in Folge und erneut kein Sieg, nur einen Sieg in den letzten 5 Spielen. Und deswegen müssen wir ein bisschen drüber reden, wie es jetzt weitergeht für den VfB. Wir haben noch 2 Spiele vor der Brust, ein Heimspiel gegen Leverkusen am Samstag um 15.30 Uhr und dann ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Und der VfB hat Platz 4 verspielt. Und wir schauen uns heute mal an und werfen unsere Prognosen in den Raum, wie die Saison für den VfB ausgeht. Außerdem blicken wir natürlich auf die nächsten Gegner. Leverkusen, Hinspiel ging 4:1 aus. Mal schauen, ob das Rückspiel genauso ausgeht. Und wir werfen am Ende noch ein Blick auf die anderen VfB-Mannschaften, die teilweise auch große Erfolge feiern konnten, dazu kommen wir später, und auf unsere Leihspieler. Und dazu haben wir auch zu unseren Leihspielern haben wir auch eine Hörerfrage übrigens bekommen, da können wir uns auch ein bisschen ausführlicher noch mit beschäftigen. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit den aktuellen Themen und da müssen wir gleich mit 2 traurigen Nachrichten einsteigen. Die erste ist, dass der ehemalige Physiotherapeut des VfB, Gary Wörn, den habt ihr sicherlich noch in Erinnerung, hat auch für den VfB gespielt, meine ich, in der Jugend und ich glaube für die Amateure damals. Der wurde ja nach der Vizemeistersaison verabschiedet und der ist an Leukämie erkrankt, weswegen der VfB auch jetzt wieder aufgerufen hat, dass ihr euch jeder sich bei der DKMS registrieren sollte, der deutschen Knochenmarkspendenkartei. Genau. Deutsche Knochenmarkspende auf jeden Fall. Und es gibt auch eine Typisierungsaktion, die findet jetzt rund um das Spiel gegen Leverkusen statt. Und zwar von 13:30 Uhr bis kurz vor dem Anpfiff kann man sich ganz einfach registrieren lassen. Ich habe das auch schon gemacht, das ist kein großer Aufwand, da kriegst du kurz ein Stäbchen in den Mund, es gibt einen Abstrich. Und man kann sich, glaube ich, sogar auch online registrieren. Und man kann entweder unterhalb dieses Glasstegs beim VIP-Eingang, das ist dann bei der Haupttribüne, glaube ich, oder in der Cannstatter-Kurve kann man sich auch typisieren lassen. Und macht das auf jeden Fall. Wir haben da ja schon verschiedentliches in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, wenn es jemanden gab, den es in dem Moment aktiv zu unterstützen galt. Jetzt ist es halt Gary Wörn, aber eure Spende kann da natürlich auch entsprechend ganz vielen anderen Menschen helfen. Deswegen macht das auf jeden Fall. Das ist für euch kein großer Aufwand und es kann halt Leben retten. Genau. Und die zweite traurige Nachricht ist, dass Gregor Preis, den sicherlich viele von euch kennen, der lange Jahre für die Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten über den VfB berichtet hat, schon im April an Krebs gestorben ist. An dieser Stelle auch an die Familie, seine Hinterbliebenen und auch natürlich an seine Kollegen in der VfB-Redaktion bei Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten unser herzliches Beileid. Und auch hier könnt ihr Unterstützung leisten. Und zwar wurde ein GoFundMe aufgesetzt für seine Familie. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Genau, klickt da auf jeden Fall mal drauf und wenn ihr da Geld überhaupt, dann spendet das denen auf jeden Fall, denn ich glaube, die Zeit ist schon schwer genug für die Familie aktuell. Und vielleicht kann man sie da ein bisschen noch unterstützen und sehr traurige Nachricht, weil ich glaube, wir haben alle gerne die Artikel von Gregor Preis gelesen. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen. Ich habe mal mit ihm bei Twitter geschrieben. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr traurige Nachricht für die VfB-Gemeinde. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Tor des Monats von Rosa Rücker. Zumindest könnte es eins werden. Hast du das Tor gesehen?
Ja, ich habe das, glaube ich, auf Instagram gesehen, das mit der No-Look-Hacke. War richtig cool. Kann man mal machen. ich hoffe, dass sie das auch so. Mir fällt jetzt spontan kein schöneres Tor ein. Für den vom April. Also ja, weht für sie, ist jetzt verdient.
Ja. Und schließlich noch eine Information, dass der VfB Fantreff in Berlin beim Pokalfinale am Alexanderplatz ist, also ein bisschen weiter im Osten, nicht wie letztes Mal näher am Stadion dran, aber ich glaube, den Weg schafft ihr auch. Gut, und nach diesen aktuellen Themen, wenn ihr euch wundert, warum es jetzt einen kleinen Schnitt gab, es gab kleine technische Schwierigkeiten bei uns, oder ich dachte zumindest, es gäbe welche, aber jetzt geht's ganz normal weiter im Programm hier. Genau, noch ein kleiner Werbeblock, ihr kennt das, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen monatlichen Betrag. Wenn ihr neu einsteigt, kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Das gilt beispielsweise für den Daniel, der uns mit $10 im Monat unterstützt, auf dem Karl-Algüver-Level. Und der wird in jeder Folge genannt, genauso wie der Zylinder und der Unterstrich Zylinder und Renato, die auch mit $5 uns unterstützen im Monat. Auch die werden in jeder Folge genannt und stellvertretend für alle, die uns mit $2 unterstützen, nennen wir heute 12.mann.vfb. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wann und wie häufig ihr wollt. Und schon kleine Spenden helfen natürlich, den Laden hier am Laufen zu halten und neues Equipment gegebenenfalls anzuschaffen, damit wir die Kosten nicht selber tragen müssen, denn wir sind werbefrei. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und da sind wir auch schon angekommen beim 3:3 in Hoffenheim. Und wir gucken auf die Aufstellung, Andreas. Nübel im Tor, wenig überraschend. Links Hendricks, dann Chabot, Hakez, Wagnumann, Jeltsch war ja immer noch angeschlagen, genauso wie Alter Kiel. Stiller und Karasor auf Doppel-6, Führich links, Lewiding rechts, El Kanus hinter Undav. Also ich fand, das war eigentlich die beste Elf, die man aufstellen konnte. Wie siehst du es?
Ja, auch. Also ich hätte jetzt vielleicht auch Demiric statt El Kanus und dann Undav auf der 10 gesehen, aber nee, die Aufstellung passt soweit. Ja.
Ja. Ja, fand ich auch. Also, du hast ja jetzt wieder eine Woche Pause, hast kein 120-minütiges Pokalhalbfinale in den Beinen, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Was ich nicht so nachvollziehen konnte, ist, wie der VfB ins Spiel reingegangen ist. Also, ich meine, der Beginn war relativ intensiv von beiden Mannschaften und dann lagen wir nach 7 Minuten schon wieder zurück. Wieder durch einen Einwurf. Also, wir hatten ja schon gegen Bremen in der ersten Halbzeit das Gegentor nach dem Einwurf. Diesmal war es ein Einwurf, der ungefähr auf Höhe des Strafraums, der Strafraumkante war, der in den Strafraum reinging, auf so einen Pulk von Spielern zu, flog und dann schiebt sich Abdullah dazwischen und köpft ihn in die Mitte. Da steht Aslani, kann relativ frei abziehen, trifft den Ball überhaupt nicht richtig und der trudelt dann rüber zu Kramaric, der steht komplett frei auf der rechten Seite und muss nur noch einschieben. Und ich meine, natürlich ist das irgendwie so, dass der den Score komplett verzieht, das kannst du nicht mit einberechnen. Aber dass du schon wieder nach einem Einwurf, nach einem ruhenden Ball quasi ein Gegentor kassiert, nachdem du jetzt gegen Bremen schon eins kassiert hast, nachdem du gegen Freiburg eins kassiert hast, das habe ich, also weder den Zeitpunkt noch die Art und Weise, wie das Tor fiel, war für mich irgendwie nachvollziehbar. Wie ging es dir bei dem 1-0?
Ja, auch. Ich fand irgendwie, das war so ein Duseltor auch ein Stück weit, dass der Ball halt so zu Kramaric rübergeht. Aber Kramaric ist jetzt kein Unbekannter. Den sollte jeder VfB-Spieler kennen und jeder sollte ein Auge mindestens auf ihn haben, dass der nicht frei steht irgendwo.
Ja, das stimmt.
Was da passiert ist. Meine Erklärung für diese Einwurftore wäre jetzt einfach ein bisschen dass da vielleicht ein bisschen die Kommunikation einfach fehlt, wie bei den Ecken. Wir haben ja relativ oft rotiert, dadurch vielleicht, also vielleicht fehlt da so ein bisschen die Eingespieltheit, so ein bisschen, okay, die Zuordnung ist geklärt und ja, so kann passieren, dass halt mein Stürmer oder ein Außenspieler mal frei steht, wie jetzt mit wer hat das Tor vorbereitet von Jens Dage? Der war auch relativ frei, ganz rechts.
Ja, ja.
Und das ist mir in letzter Zeit sehr oft aufgefallen, dass da einfach die Abstände zu den Gegenspielern auf den Außen manchmal sehr, sehr groß sind, dass sie sehr viel Platz haben. Dazu später mehr. Und ja, dass auch niemand bei Kramaric steht, ist halt auch blöd, aber ja, ein bisschen Glück gehabt in der Situation. zu Standards allgemein. Tatsächlich laut Opta haben wir nach Standards wahrscheinlich ohne Einwürfe gerechnet, tatsächlich die beste Verteidigung, was es angeht. Ja. Hat mich auch überrascht. Ja. Aber offensiv sind wir natürlich die Schwächsten mit Hamburg zusammen.
Ja, das glaube ich. Ja, ja, gut, ich meine, der Einwurf ist nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht auf der anderen Seite, ja, du kannst ihn halt schon, also da steht ein Pulk von Spielern und du musst eigentlich den ersten Ball direkt rausköpfen. Ja, du darfst ihn gar nicht, weil, also es kann ja auch genauso gut sein, dass Aslani dann den Ball voll trifft und er von da reingeht. Der hat ja auch eine gute Schussposition. Also du darfst, es darf einfach nicht sein, dass da alle stehen und auf den Ball warten und dann kommt plötzlich ein Hoffenheimer an und köpft ihn einfach in die Mitte und alle wundern sich, wo der Ball herkommt, oder wo der Spieler herkommt. Ja, also richtig beschissener Anfang für dieses Spiel, weil das war natürlich, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, das 1:1 in Bremen, gegen Bremen war eigentlich schon zu wenig. Da hätte eigentlich ein Dreier sein müssen. Und da musst du halt im direkten Duell gegen Hoffenheim darfst du halt nicht nach 7 Minuten in Rückstand geraten. Das ist, wie schon die ganzen anderen Spiele, du hast einfach einen viel höheren Aufwand hinterherzulaufen. Du hast es gegen Freiburg, du hast es gegen Bremen, wo du im Rückstand hinterhergelaufen bist. Eine Zeit lang hatten wir das wieder im Griff. Aber wir hatten es ja schon mal in dieser Saison, dass du immer wieder einen Rückstand gerätst und immer wieder einen Riesenaufwand betreiben musst, um zumindest ranzukommen.
Du darfst, ich finde nicht so schlimm, dass wir in den Rückstand geraten. Weil ich habe das Gefühl, dass wir im Rückstand besser sind teilweise, wenn wir in Führung gehen. Weil wenn wir in Führung gehen, haben wir immer das Gefühl, dass wir uns da irgendwie hinten einkesseln. Wir schießen ja relativ schnell den Ausgleich, wo wir wahrscheinlich noch dazu kommen. Ja. Aber da darfst du nicht wieder zweites Tor kassieren. Und das hat mich extrem geärgert. Dass ein 1-0 passiert, um Gott, das könnte jetzt auch passieren. Wir hatten auch schon Duseltore. Ja. Kiel 3:1 da. Aber ja, dann darfst du dir nicht nochmal eins fangen. Und das war ziemlich dämlich, ja.
Ja, ja, genau. Und das ist quasi dann auch schon die nächste Chance. Gut, der VfB stand noch einmal, Unterstand noch einmal im Abseits dann und dann in der 20. Minute mit dem zweiten, insgesamt dem zweiten Torschuss des Spiels, gleicht der VfB dann aus durch Schürich. Relativ schönen Doppelpass mit Hendrix, zieht dann über links in den Strafraum rein und zieht das relativ spitzen Winkel ab. Normalerweise geht da entweder an den Pfosten oder wird vom Torhüter pariert. Nicht so in diesem Fall, der Nationaltorhüter Oliver Baumann lässt den Ball zwischen Hüfte und Pfosten durchrutschen. Und Chris Führig damit mit dem Ausgleich. Führig generell immer besser in Form, also auch die letzten Spiele. Der muss eigentlich mit zur WM, oder? Ich meine, die Diskussion hatten wir ja schon ein paar Mal auch mit anderen Spielern. Aber so, wenn er so weitermacht, am 21. Mai ist, glaube ich, Nominierung. Würdest du ihn mitnehmen zur WM, wenn du Nationaltrainer wärst?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich da ein bisschen VfB-biased bin. ja, auf jeden Fall. Also an ihm liegt es jetzt nicht, dass wir jetzt vielleicht wieder ein paar Spiele nicht gewonnen haben. Ich meine, er hat gegen Bayern-Tor geschossen, aber auch gegen Bremen recht offensiv Bezug zum Tor. Und jetzt auch wieder schön abgezogen, schön den Doppelpass, schön den leeren Raum gesehen. Bisschen Glück gehabt, dass der Baumann heute keinen guten Tag erwischt hat. Aber gut, passiert. Ja, also auf jeden Fall würde ich ihn mitnehmen.
Ja, also richtig stark. Auch gut gemacht. Ich meine, probieren kannst du es auf jeden Fall aus dem Winkel und dann passt er halt genau da rein. Und du hast es schon angesprochen, die Führung hielt genau 4 Minuten. Und auch dazwischen gab es keine andere Torchance. Deswegen erzähle ich auch über dies, was dazwischen passiert ist. Hoffenheim kriegt eine Ecke, nachdem wir einen Angriff klären mussten. Burger, heißt er, glaube ich, Wouter Burger schießt ihn rein. Karasor köpft den Ball raus, aber genau relativ zentral an die Strafraumgrenze. Da steht Touré, Basomanat Touré, und der zieht ab. Und das Ding geht durch alle Beine durch ins Tor rein. Und also, das geht halt überhaupt nicht. Also, das ist, ich habe nie auf dem Level gespielt, offensichtlich. Du vermutlich auch nicht. Aber du köpfst den Scheißball nicht in die Mitte zurück. Ja. Also, und das halt von Karasor. Was mich auch nervt, ist, dass Karasor und ich glaube, es war Elkanus, die sich noch gegenseitig bindern. Die wollen ihn quasi gleichzeitig rausköpfen. Also auch da überhaupt keine Zuordnung, nichts. Also warum? Ja. Also, ne, klar, da will dann irgendwie jeder versuchen, das Ding zu klären. Aber Elkanus und Karasor laufen sich da fast über den Haufen. Ich weiß nicht, ob der dann deswegen so unkontrolliert kommt, aber köpfen ihn doch zur Seite raus, köpfen irgendwo anders hin als da. Und das geht halt nicht. Also.
ja, wieder fehlende Zuordnung, wieder. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich das so ein bisschen gejinxt habe, weil ich glaube, ich habe im Vorbericht geschrieben, hier, wir sind die beste Standardsverteidigung.
Ja, du bist schuld, so, ganz klar.
Ja, das war irgendwie, ja, blöd, auch wieder komplett wie so ein Hühnerhaufen gefühlt wirkte das, und als auch wirklich Verteidigung und professionellen Fußball. Ja, und dass er durch die Beine geht, ist natürlich auch bis wieder Glück. Andererseits vielleicht auch so ein bisschen, ich könnte auch mal vorstellen, dass es so ein bisschen mentale Müdigkeit ist, dass da keiner schnell genug reagiert und da zumindest den Ball ins den Fuß reinzusetzen in die Schussbahn.
Ja gut, das ist immer so ein bisschen tückisch, das geht ja alles rasend schnell. Ja. Also ich glaube, der Hauptfehler liegt ja einfach dabei, dass der Ball so scheiße geklärt ist. Und das, mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis für, ja, ich weiß, es ist alles klar auf hohem Niveau und wir können immer noch aus eigener Kraft in die Champions League kommen. Aber so Fehler in so einem Spiel zu machen, das ist halt einfach saugefährlich. Und du siehst es ja im weiteren Spielverlauf auch. Du schaffst gerade mal 4 Minuten, dieses Spiel ausgeglichen zu gestalten, bevor du halt wieder einen kassierst.
Es ist auch ein Stück weit sich selbst ein Bein stellen. Wir können das mittlerweile so gut. Das war halt wieder so ein Ding. Unnötig. Das hätten wir nicht kassieren müssen. Sondern wir versauen uns eine halbwegs gute Ausgangssituation mit einem komplett überflüssigen Eckballtor. Und ja, tun dann uns selber unsere Chancen nicht verwerten. Also, ja. Ich glaube, dazu auch später mehr.
Ja, und ich meine auch die ganze erste Halbzeit. Also da gab es diese eine Szene, wo Kabak dann einfach, das hat mich auch wahnsinnig gemacht, Kabak kann einfach komplett durchs Mittelfeld spazieren gehen, wird dann erst ganz spät gestoppt. Hoffenheim holt sich immer wieder die zweiten Bälle raus. Super bissig. Also bei der Hoffenheim hast du das Gefühl, okay, die wissen, worum es geht. Und beim VfB, ich meine, wir haben jetzt nicht komplett scheiße gespielt, wir haben auch den Ausgleich gemacht, aber es war schon gegen Freiburg die erste Halbzeit, das war jetzt gegen Bremen die erste Halbzeit, wo ich immer das Gefühl hatte, die Mannschaft hat irgendwie, die findet den Zugang zum Spiel nicht. Und ich verstehe nicht, warum, weil die Anzahl der Spiele, die wir noch haben, ist überschaubar und die Anzahl der Spiele, in denen du noch irgendwas rausreißen kannst, ist auch überschaubar. Und dadurch, dass du, dann musst du gegen Freiburg 120 Minuten gehen, dann hast du irgendwie gegen Bremen keine Körner mehr. Aber das ist jetzt so eine volle Trainingswoche. Keine Ahnung, das ist jetzt auch kein ewig weites Auswärtsspiel gewesen. Das war ja quasi ein Heimspiel wieder mit über 10.000 VfB-Fans. Und ich verstehe nicht, warum uns da diese Aggressivität, dieser Biss, diese Intensität abgeht. Ich verstehe das einfach nicht.
Ja, ich kann es mir halt nur wirklich mit einfach mentaler Müdigkeit so ein Stück weit vorstellen, dass man vielleicht einfach die eine Sekunde jetzt langsamer ist, weil man mittlerweile so viele Spiele in sich trägt. Ich meine, 50 Spiele waren das diese Saison.
Ja, genau. Dann gab es die Statistik hinterher am Ende, als er dann noch 2 Tore mehr geschossen hatten, waren es dann 100 Pflichtspieltore in 50 Pflichtspielen. Das ist natürlich krass.
Ja. Also,
ne, wenn du dir überlegst, dass wir jahrelang 34 Ligaspiele plus 1-2 Pokalspiele hatten.
Ja.
Und das war's. Und wenn es ganz schlimm kommt, noch 2 Relegationsspiele. Aber, und jetzt hast du halt einfach 14, 15 Spiele mehr, als du für gewöhnlich hast. Das ist natürlich krass, klar. Aber ich meine, auf der anderen Seite.
Ich verstehe, was du meinst. Also eigentlich dürfte das nicht passieren. Aber es ist so meine Erklärung. Ich weiß nicht, wie ich es mir sonst erklären soll, weil die Mannschaft hat die Qualität, mit Hoffenheim mitzuhalten.
Auf jeden Fall.
Ja, auch das, was du meinst mit den Zuschauern, ist auch komplett lächerlich, dass dieser Verein die Überraschungsmannschaft der Saison ist, einfach im Abstiegskampf in der Champions League, Stadion ist nicht ausverkauft.
Ja, beziehungsweise das Scheibenstadion ist rot.
Ohne uns wäre da nichts los. Also es ist so lächerlich, aber das sind andere Themen, haben wir genug durchgequatscht. Also das ist meine Erklärung. Ich weiß auch nicht, dass Kabak da jetzt nicht angegriffen wird. Vielleicht ist es auch so ein Stück weit, dass man jetzt nicht nur in die Pressingfalle reintappen will.
Ist man ja dann später noch, ja.
Ja, dass vielleicht das gezielt geübt wurde, dass Kabak durchs Mittelfeld läuft und jemand rauszieht eventuell. Vielleicht ist so der Gedanke, dass man das verhindern will, aber ja, trotzdem nicht gut.
Ja, also sehr frustrierende erste Halbzeit. die dann auch mit 1-2 aus Sicht des VfB endete. Ich bin ja weit davon entfernt, zu sagen, okay, das irgendein Spiel ist vorbei. Also ich glaube, wenn wir das 0-5 gegen die Bayern, da war mir irgendwann klar, okay, das Ding ist durch. Oder auch als wir jetzt das Rückspiel gegen die Bayern, als es 4-1 stand, da war klar, okay, das Ding ist jetzt wirklich durch. Aber ansonsten musstest du ja in den letzten Wochen eigentlich davon ausgehen, dass wir immer in der Lage sind, auch noch ein Tor zu schießen. Aber wie ging es dir so zur Halbzeit?
Ich war tatsächlich schon etwas optimistischer, weil ich dachte, dass die Jungs jetzt von Hoeneß eine Ansage bekommen. Mhm. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war, dass dann vielleicht einfach nur ein paar Kleinigkeiten sind. Und ich schätze auch Hoeneß, dass er, also ich glaube, Hoeneß ist auch ein sehr guter Adjuster, was das angeht. Das Gefühl, dass wir meistens nach der zweiten Halbzeit, nach der Halbzeitpause immer besser sind als in der ersten, so vom Gefühl her. Ja. Und ich hätte aber gedacht, dass er da jetzt schon Demiroid springt.
Ja, ja, also klar, es geht immer noch viel. Irgendwas anderes wollte ich gerade noch sagen. Aber es ist halt nervig, weil du halt immer sozusagen eine Halbzeit wegschmeißt. Ich glaube, es gab eine Statistik, wenn wir nur die zweite Halbzeit spielen, dann wären wir irgendwie auf Platz 2.
Ja.
Und in der ersten Halbzeit wären wir wesentlich schlechter. Keine Ahnung. So richtig kann ich mir nicht erklären, warum schon wieder eine Halbzeit weggeschmissen wurde.
Ich finde, ich muss ehrlich sagen, dass Stille auch in den letzten paar Spielen jetzt auch nicht mehr so der Anker war.
Ich glaube, jetzt der Unterschiedsspieler.
Ja, also normalerweise, ich habe das Gefühl, er macht da Fehler, die ihm früher nicht passiert sind. Ich habe auch das Gefühl, dass auch wieder dieser Stiller-Fokus wieder mehr kommt von den Gegnern, dass sie ihn mehr mal aus Versehen auf den Fuß tappen, eine mitgeben.
Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass er in letzter Zeit gegen den Ball ziemlich Probleme hat, aber immer wieder Fehler passieren. Auch gegen Bremen war ja auch kein gutes Spiel von ihm. Gleichzeitig hast du dann natürlich doch immer noch diese Offensivakzente, die er setzt. Ich meine, er schießt gegen Bremen, war das, glaube ich, das, wo Demirovic schon abseits stand, glaube ich. Schießt ein Tor hier, bereitet er auch das 3-3 am Ende vor. Also er setzt schon seine Akzente, aber ja. Klar, ich meine, gegen manche Mannschaften ist es dann halt auch schwieriger, weil die dann halt auch wissen, wie sie ihn es spielerisch kalt stellen. Und was ich noch sagen wollte zur ersten Halbzeit, das ist ja okay, wenn du da mit dem 1-1 in die Halbzeit gehst. Ja, also solange du halt hinten, oder 0-0 meinetwegen, solange du hinten dicht hältst, ja, dann erwarte ich nicht, dass wir gegen so einen Gegner dann zur Halbzeit 3-0 führen. Da vertraue ich dann auf unsere Bank auch und auf unsere Konditionen und auf unsere Siegermentalität hinten raus immer noch irgendwie Tor zu machen. Nur was halt nicht geht, ist mit einem 1-2 in die Halbzeit zu gehen. Oder halt wie die letzten Spiele auch. Du hast ja die ersten Halbzeiten der letzten drei Spiele alle verloren. Wenn du Bayern-Spiel noch dazu rechnest, das auch noch. Ja, weil da stand es ja auch schon zur Halbzeit, glaube ich, 0-3, genau. Und das ist halt das Nervige. 1-3 stand es. Das ist halt das Nervige. Du schaffst es halt nicht einfach hinten dicht zu halten und dann zumindest über einfach mal ohne Gegentor in die Halbzeit gehen, ist halt schon die Basis, dass du in der zweiten Halbzeit das Spiel viel mehr gestalten kannst. Und das gelingt uns halt momentan nicht und deswegen gehen uns so ein bisschen die Punkte flöten. Dann kam es nach der Halbzeit, es gab keine Wechsel, kam es zu einer kuriosen Situation, wo Oliver Baumann den Ball raushauen will und Undav anschießt und Glück hat, dass der Ball von Undav ins Seiten ausprallt und nicht ins Tor. Das wäre ein richtig geiles Kacktor geworden. 7 Minuten später macht der Nübel das gleiche gegen Aslani. Irgendwann hatte ich gelesen, dass keiner von beiden Torhütern so ein bisschen überzeugt. Ich fand Nübel noch ein bisschen stärker, der musste aber auch mehr halten als Baumann in dem Spiel. Aber das war schon wild. Und wild war auch die 49. Minute, als dann Burger mit einem langen Ball hinter der Kette Touré findet und der muss nur in die Mitte ablegen. Es sind, glaube ich, 3-3 oder 3-4, also 3 Hoffenheimer gegen 4 Stuttgarter. Macht aber nichts, Kramaric steht in der Mitte frei und schiebt das Ding rein. Und das habe ich halt wirklich nicht verstanden. Also wie kannst du dich denn direkt nach der Pause, ja, du liegst 1-2 hinten, du hast 45 Minuten Zeit, um mindestens den Ausgleich zu machen, und dann lässt du dich so auskontern. So, du stehst so offen. Ich glaube, da hat dann auch wieder irgendwer hinten das Abseits aufgehoben. Wieder schon gegen, was, gegen Bremen, glaube ich. Oder gegen Freiburg. Es war auf irgendeinem Spiel, wo auch jemand relativ dämlich das Abseits aufgehoben hat. Ja, und auch hier wieder. Ja, Kramaric feiert sich dann halt. Hält sein Trikot hoch. Ich meine, ja, er hat seinen Vertrag vorher verlängert, aber sich in der 49. Minute das Trikot auszuziehen, wenn du noch irgendwie 41 Minuten zu spielen hast, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall kassierst du noch eine zweite gelbe und fliegst dann runter.
Oh, das wäre so geil gewesen. Ja. Oh, ich hätte es so gefeiert. ich verstehe diese Aktion eh nicht so. Ja, okay, du bist halt eine Legende bei deinem Verein. Ja. Dein Verein ist Hoffenheim.
Ja.
Und ich möchte kurz was zu dem Tor sagen, sorry, wenn ich ins Wort fall.
Ja,
also mich war das, also ich, das war, ich habe mich dezent geärgert. Ich glaube, mein Nachbar hat das gehört. Auch. Ja. Ey, wie die überlaufen werden. Ich weiß nicht, wer da rechts war, Wagnermann, oder schon umgestellt wurde auf Dreierkette, und das war Jacques. Ey, der Touré hat ihn, glaube ich, so einfach so abgekocht und das mehrmals gespielt. Ich glaube auch später nochmal. Ja, und wenn du guckst in der Mitte, die Verteidiger stehen an der Mittellinie vielleicht 2-3 Schritte vor den Verteidigern und am Ende ist Kramaric vor den Verteidigern. Überhaupt peinlich amateurhaft ausgekontert. Das Tor fiel mit sowas mit Ansage. Du musstest nur in den Strafraum gucken, wie die Hoffenheimer waren als erstes im Strafraum. Also, ich weiß nicht, ich meine, okay, wenn du nicht so schnell bist, du weißt, Touré ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Du weißt, vielleicht hast du ein Tempo-Defizit, aber dann steh doch nicht so hoch, dann geh halt ein Stück, oder stell die Mannschaft so auf, dass sie ein Stück weiter hinten steht, dass so eben sowas nicht passiert, dass du so ausgekocht wirst. Unbegreiflich. Mich hat das extrem geärgert. Das war so ein billiges Gegentor. Das darf nicht passieren.
Ja. Also genau, das hat mich wirklich am meisten aufgeregt von den drei Toren, auch wenn es das keine Standardsituation war. Aber in der Situation, du hast dann am Ende Glück, dass es nicht noch höher ausgeht, um ehrlich zu sein. Aber da hat das Spiel halt schon so eine richtige Mucke, wo klar war, okay, du gewinnst das heute hier nicht mehr. Und das ist eigentlich, wie du dann später auch an den Ergebnissen gesehen hast, du hättest es gewinnen müssen, du hättest es meiner Meinung nach auch gewinnen können. Ich meine, wir haben jetzt am Ende noch 2 Tore geschossen. Wir haben insgesamt 66 Tore. Wir haben zusammen mit Leverkusen die zweitmeisten Tore in dieser Liga geschossen. Ja? Musste mal reinziehen. Also das ist ja nicht so, als ob wir ein Offensivproblem hätten, aber 3 Tore reichen dann halt nicht. Ja? Offensichtlich, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Und wieder dann der VfB eigentlich mit der direkten Antwort, Liebling, schön solo, schön abgeschlossen, aber stand leider beim Pass von Undorf im Abseits. Ja? Und ich meine auch Undorf, ich habe es ja auf Twitter aufgeschrieben, er hat hier eine schöne Vorlage, bereitet das 3-3 vor, aber er hat auch das letzte Mal gegen Hamburg getroffen. Das war Anfang April, meine ich. Er ist natürlich wichtig, auch in der Vorbereitung, aber so langsam würde ich auch ganz gerne mal wieder ein Tor von Dennis Undorf sehen. Ich meine, das hängt natürlich auch mal davon ab, was für Bälle reinkommen, aber ja, weiß nicht.
Undorf ist ja jemand, der selber wenig expected goals generiert, soweit ich die Statistik im Kopf habe. Das ist dieses Jahr einfach eine sehr gute Saison, aber auch manchmal eben diese Torflaute, die auch ein bisschen davon bedingt ist, dass er eben seine Chancen nicht nutzt, aber auch nicht nutzt, sondern dass er auch kaum in Schussposition bekommt. Aber ich habe das Gefühl, er ist auf der 10, so als hängende Spitze, da wo jetzt Erkanus war, besser aufgehoben.
Also wie gesagt, er ist immer noch ein wichtiger Spieler, aber ich würde mir halt manchmal wünschen, dass dann halt beide treffen. Und wir brauchen es halt offensichtlich gerade die Tore, weil wir hinten so viel kassieren. Es gab ja diese Chance, die haben wir ganz übergangen. In der 25. Minute, wo dann eine hohe Flanke reinkommt und für mein Gefühl hätte er den noch annehmen können. Stattdessen versucht er halt dann Oliver Baumann zu überlupfen mit dem Kopfball und der geht dann halt aufs Tor drauf. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht in der Situation. Ich hatte das Gefühl, er hat noch ein bisschen Platz, um den anzunehmen und den noch aufs Tor zu bringen. Und hatte eher das Gefühl, okay, er will es halt besonders schön machen.
Ja, das ist halt auch ein Stück weit schöne Tore zu generieren, um halt ein bisschen mehr dieses ins Rampenlicht zu kommen. Vielleicht, ich bin nicht in seinen Kopf.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, er will, es ist halt eine, er trifft halt eine Entscheidung und in dem Moment ist es halt die falsche Entscheidung, den zu köpfen. Vielleicht meiner Meinung nach auch die mit ein bisschen mehr Risiko. Weil ich meine, wenn, klar, wenn der reingeht, ist das halt ein richtig geiles Tor. Wenn du jemanden mit einem Torwart mit so einem Kopfball überlupfen kannst. Ich hätte die Torwahrscheinlichkeit, wenn er sich runtergeholt hätte, also den Ball, und dann reingemacht hätte, hätte ich für höher gehalten. Aber ja, keine Ahnung. Geht's?
Ja.
ja, genau. Aber wir springen zurück in die zweite Halbzeit. Über die Geschichte von Nübel gegen Aslani hatten wir schon gesprochen. Ansonsten fand ich Nübel aber, also die Paraden ja sowieso. Aber ansonsten, das war auch, glaube ich, sein einziger Lapsus, wo er da Aslani, ich glaube, anwirft oder anschießt. Und dann muss ich sagen, hatten wir richtig Glück. Also diese Chance von Lemperle in der 54. wo er völlig frei ist und dann sich irgendwie selber anschießt und dann prallt der Ball an den Pfosten.
Boah. Das war auch wieder, glaube ich, wieder Ausgangspunkt. Torebo läuft unsere linke Seite.
Mhm. Ja.
Also du hättest du spätestens nach dem 3:1 merken sollen, dass der da frei ist. Ja. Furchtbar.
Ja. Ja, und ich meine, dann hatten wir 55 Minuten und wir wechseln schon das erste Mal. Das ist auch außergewöhnlich für Sebastian Hoeneß. Demirovic kam rein für Wagnermann, der ja offensichtlich dann mit Touré auch so seine Probleme hatte. Mittelstädt kam rein für Chabot. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum Maxi nicht von Beginn an gespielt hat. Weil das ist eigentlich jemand, der halt sich in alles reinschmeißt. Nicht, dass Hendrik das jetzt nicht out tut, aber ja, weiß ich nicht. Also ich hätte, glaube ich, Maxi lieber von Beginn an gesehen. Wie ging's dir?
Ja, auch. Und ich habe das Gefühl, dass wir so auf der linken Seite zwei richtig gute Linksverteidiger haben, aber rechts irgendwie so ein bisschen. Ich frage mich, können wir das nicht irgendwie so machen, dass links Maxi spielt, rechts Hendrix?
Ich glaube, das kann er nicht.
Dann ist er halt ein Inverser außen.
Ja.
Verteidiger. Ja, ja. Ja, jedenfalls, ja, wobei mich hat das jetzt nicht so, nicht so, wie soll ich sagen, gestört. Weil es ist eher, glaube ich, mal so eine Entscheidung für Hendrix und weniger eine Entscheidung gegen Mittelstädt, weil Hendrix hat eine super Saison. Wenn Maxim mal irgendwann uns verlassen sollte, dann wäre Hendrix auf jeden Fall ein guter Satz. Ja.
Ja. Ja, also ich glaube, es hat jetzt auch nicht den großen Unterschied gemacht. Ich habe es nur, also ich hätte ihn, glaube ich, gern früher gesehen. Aber gut, es ist, wie es ist. Und dann ging es direkt weiter mit einer gelben Karte für Bilal Elkanous, wo dem VfB die Ecke um die Ohren fliegt und Elkanous Touré wieder stoppen muss. Auch das wieder nicht gut gemacht. Also ich weiß nicht, wie häufig wir das Thema Standards noch thematisieren sollten. Das bringt wahrscheinlich auch nichts, weil wir nicht Sebastian Hoeneß heißen und es nichts bringt, wenn wir hier im Podcast über Standards reden, aber das geht halt nicht. Also offensiv wie defensiv war das in dem Spiel eine absolute Katastrophe.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hast du halt echt Glück, dass die da nichts draus machen. Weil
das war schon ärgerlich gegen Bremen, wo wir mehr Offensivfouls nach Ecken hatten als wirklich Torschüsse.
Ja, ja.
Ich hab das nachgelesen im Ticker. Ich habe tatsächlich den Ticker durchgelesen und richtig geführt. Wir haben mehr Offensivfouls gemacht als Schüsse.
Ja.
Es ist peinlich. Also, sorry, das ist es halt. Eine Spitzenmannschaft muss halt aus den Ecken nutzen. Gerade in so Spielen, wo du zum Beispiel ein bisschen hinterherhinkst, wie jetzt gegen Hoffenheim oder gegen Bremen, wo vielleicht nur verkartet bist vom Freiburg-Spiel, aber sowas muss sitzen. Oder das Freiburg-Spiel genauso. Wie dumm wir Freiburg hat nicht mal die Ecke rausgeholt und trotzdem das Eckballtor gemacht. Ja. Gegen Bremen 14, 15, 17.000 Ecken geschossen. Kein Tor, nicht mal ein Torschuss gefühlt. Jetzt hier gegen Hoffenheim auch. Du bist eine Gefahr für dich selber bei Standards. Am besten schießt den Ball gleich ins Tor aus, dann wirst du zumindest nicht ausgekontert.
Ja, aber da gibt's wieder eine Ecke.
Ja.
Achso, du meinst ins gegnerische Tor.
Achso, ja.
Ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Problem. Und dann gerade natürlich auch gegen solche Mannschaften. Ja. Es gab auch einen Standard in der 61. Minute für Hoffenheim. Den Freistoß kratzt dann Nübel aus dem Toreck. Das war auch wieder starke Leistung. getreten von dem Spieler, der, ich dachte, der heißt Kufall, aber der wird Zufall geschrieben, was ich irgendwie auch lustige Aussprache finde im Deutschen. Genau, also auch da wieder Glück für uns, Nübel mit einer sehr starken Leistung. Und dann so ein bisschen aus dem Nichts, fand ich, kam das 2-3 durch Emin Demirovic. Da hatte Hoffenheim mal eine Ecke, vertändelt die. Also man sieht auch, bei Hoffenheim ist nicht alles Gold, was glänzt. Und eben aus dem Grund hättest du halt da viel mehr holen können als einen Punkt. VfB kontert, Leveling geht dann über rechts und legt den Ball in langen Pfosten und da schiebt Medo ein. Und ich fand, auch da sah Baumann nicht ganz glücklich aus. Wie fandst du das Tor von Medo?
Also wie bei jedem Tor von Medo schaue ich erstmal auf den Linienrichter oder Schiedsrichter, ob der den hier macht. den war das War-Symbol. Aber nee, stark zugeschlagen. Es ist auch wieder ein bisschen, was für den VfB spricht, dass man sich da nicht aufgibt, dass man immer versucht, das Tor zu schießen. Und Demirovic hat jetzt halt auch wieder guten Lauf geführt. Gegen Bremen schon das 1-1 gemacht, hier jetzt getroffen.
11 Saisontore jetzt.
Ja, also ich weiß nicht, auf Twitter siehst du immer so Nachrichten wie, ja, hier Demirovic hat die G, wir brauchen einen besseren Stürmer. Ich verstehe nicht, wieso. Der macht die Buden. Er ist vielleicht nicht dieser, er ist kein Gyrassi, wobei Gyrassi jetzt bei Dortmund ist auch mehr auf dem Abstellgleis ist als wirklich gesetzt. Ja. Aber trotzdem auch wieder stark gemacht, auch von Leveling richtig stark gemacht. Der passt die Übersicht und diesmal nicht im Abseits zu stehen. Auch eine Kunst. Und ja, Baumann fand ich auch nicht gut. Da war auf jeden Fall, der Punkt ging auf jeden Fall an Nübel. Ich glaube, ohne diesen Lapsus da mit Aslani, wäre das der perfekte Tag für Nübel. Also die Tore waren jetzt auch, was sollte ich immer machen? Naja. Ja. An ihm lag es nicht, an Nübel.
Ja, nee, also das war schon auf jeden Fall gut gemacht, auch von Demirovic, da stimme ich dir zu. Einfach gut dann da gestanden, reingedrückt und es ist wieder das Torwart-Eck. Und Baumann plumpst dann ein bisschen mit dem Ball ins Tor. Aber gut für uns. Dann gab es zwei Karten. Einmal eine gelbe Karte für Bernardo nach dem Foul an Leveling und dann eine rote Karte für Karasor. Auch da wieder der VfB versucht einen Konter zu unterbinden und Karasor versucht ihm dann, wie das mittlerweile heißt, einen Gehfehler zu verpassen, also ihm irgendwie aus dem Tritt zu bringen und so wie Karasor selber beschrieben hat, in dem Moment kreuzt Aslani halt vor ihm und Karasor tritt ihm halt mit dem Stollen auf die Achillesferse, hat dann auch direkt sich bei Aslani entschuldigt und hat sich noch lange um ihn gekümmert und hat dann auch so die rote Karte sofort akzeptiert und so, also alles gut. Also für dich ist auch, weil war halt einfach und ist auch dumm gelaufen, ich unterstelle ihm da auch keine Absicht. Bisschen doof ist natürlich trotzdem. Ja. Also klar, das ist halt so, also es passt halt so ein bisschen dazu, zum 1-0, wo Aslani den Ball nicht trifft und der hoppelt dann rüber zu Kramaric und hier, ja, keine Ahnung.
Ja, ich habe erstmal nicht verstanden, wieso rot, aber dann die Zeitlupe gesehen und das war schon sah schmerzhaft aus. Gut, dass er sich nicht verletzt hat. Ja, Saison aus jetzt für Karasor, was Bundesliga angeht. Genau, sehr schade, ich fand. Bitte?
Zwei Spiele Sperre jetzt, genau, ja.
Ja, weil er sich gesteigert hat gefühlt. Defensiv schon ein bisschen stabiler stand als am Anfang der Saison.
Ja, und Schema hat mich das jetzt auch nicht so überzeugt.
Ja, ist halt noch jung, der macht so seine Rookie-Mistakes. Das Problem ist halt auch die Ausgangssituation. Wie kommt es überhaupt zum Konter? Das darf halt auch nicht passieren. Ich glaube, das war auch wieder so ein sehr dummer Fehlpass oder wieder ein zweiter Ball, der verloren geht. Ja. Und dann darf da Aslani spazieren. Und auf einmal hat man eine Überzahl. Ich glaube, links war Touré komplett frei. Den hätte er rüberlegen können. In der Mitte hat auch Kramaric gewartet. Also ja, taktisches Foul ziehen am Trikot oder
genau, versuchen. Ja, das ist halt die Frage, ob es dann, also, weil du hast natürlich ein gewisses Risiko, wenn du mit dem Fuß hingehst, dass du ihn halt doof triffst. Ja. Auf der anderen Seite, wenn Hadari durch will, dann reicht es halt nicht, irgendwie ihn halt ein bisschen am Trikot zu ziehen. Ja. Vielleicht dann reißt er sich los, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, also es passt irgendwie zu diesem Spiel, wo im VfB gar nicht zusammen lief. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, klar sind wir da nochmal durch das 2-3 rangekommen, aber der VfB spielt da auch nicht gut. Ja?
Nee.
Du musst natürlich ein bisschen aufmachen. Du hast dann wieder diesen Pfostenschuss von Haidari in der 75. Minute, dann Nübel, der erst gegen Lempel und dann gegen Burger parieren muss in der 75. Minute. Also Hoffenheim hat weiter gedrückt. Und gleichzeitig, ja, aber du hast einfach kein gutes Spiel auch gemacht. Den Unterzahl ist es natürlich nochmal schwerer. Und den Rückstand aber trotzdem. Also
ich habe das Gefühl, nach dem Rückstand waren wir wesentlich besser. Erstmal Nübel stark gemacht. Und irgendwie, ja, irgendwie war das so dieses Stand so 3-2 und dann musste ich, und wir sind ein Mann weniger, und dann musste ich an dieses Dortmund-Spiel denken. Mhm. Und denke so, es wäre geil, wenn es wieder passiert. Und irgendwie habe ich dann wirklich tatsächlich gehofft. Also ich dann das Gefühl, dass wir das noch schaffen. Obwohl ich Pessimist bin, was sowas angeht. gerade auch, wie Nübel da gehalten hat. Auch der Arme mit seinem Gesicht, dass der da keine blutige Nase hat.
Ja, aber du musst dann auch erstmal da stehen, ne? Und also dann dich da reinstellen. Ja, also Nübel wieder ganz, ganz stark. Der hat uns echt im Spiel gehalten. Weil das Spiel hätte auch echt böse ausgehen können. Und dann kannst du, glaube ich, die Champions League-Teilnahme knicken. Weil wenn du da irgendwie 5-6-2 in Hoffenheim verlierst, was ja möglich gewesen wäre, also wie wir auch 8-0 gegen Hamburg hätten gewinnen können, weiß ich nicht, ob du dann dich davon noch mehr erholst mental. Aber es stand weiterhin 2-3 und natürlich muss man auch sagen, Hoffenheim schmeißt natürlich auch seine Chancen weg, so wie wir das normalerweise tun. Also die müssen ein viertes Tor machen. Die haben so viele Chancen. Wir haben dann nochmal zwei Wechsel beim VfB Asignon für El Canous. Ich fand El Canous auch nicht besonders gut in dem Spiel, muss ich sagen.
Nein.
Der war sehr blass.
Ich glaube auch, dass da ein bisschen, ich glaube besser, wenn wir so mit 3-4-3 spielen und davon Canous so auf der Halbposition sind.
Ja.
Statt dass da jemand von den beiden da allein auf der 10 ist oder unter, also lieber würde ich, hätte ich da unter gesehen. Oder Unterfund El Canous so als Halbräume, aber so allein manchmal habe ich das Gefühl, dass der da ein bisschen auch zu sehr auf, von den Verteidigern dann gepresst wird. Ich meine, Hoffenheim hat da auch schon, ist auch relativ defensiv stabil, oder? Soweit ich weiß.
Ja.
Und das ist dann auch schwer für auch für einen jungen Spieler, sich so reinzufuchsen, aber ich bin trotzdem optimistisch, was El Canous angeht.
Ja, ja, auf jeden Fall, aber in dem Spiel war halt nicht so gut. Genau, bei Hoffenheim kam dann Max Mörstedt für Tim Lemperle rein, also Stürmer für Stürmer. Kabak sah gelb nach dem Foul an Leveling. Und man hat schon so gemerkt, okay, also Hoffenheim kriegt das Spiel nicht so richtig zu. Der VfB war jetzt auch nicht super gefährlich, aber Hoffenheim schafft es halt auch nicht, das 4-2 zu machen. Dann kam Tomasch für Leveling in der 86. Minute. Da hast du diese Chance, wo Touré nochmal Nübel in die Arme schießt und hast schon gemerkt, okay, also wenn die das hier über die Zeit bringen, dann haben sie auch irgendwann Glück, weil du lädst halt dann irgendwann den Gegner zu sein, dann doch noch das Tor zu machen, wenn du deine Chance selber nicht machst. Alter Fußballweisheit.
Fun Fact, 86. Minute war bei mir das Internet weg. Und ich habe das Spiel nicht mehr sehen können. Und ich habe versucht, es auf der Zone zu streamen.
Ja.
Konferenz, aber hat auch nicht funktioniert.
Ich dachte schon, du wärst auf einer dieser Seiten gewesen, die jetzt verboten wurden.
Nein, ich doch nicht. Nee, ich war noch bei meiner Familie, deswegen.
Ah, okay.
Und dann war es halt nur Live-Ticker, weil alles weg war.
Ja. Das stelle ich mir anstrengend vor.
Ja, oh Gott, das war die Hölle.
Dann siehst du hast du im Live-Ticker sicherlich auch gesehen, dass der Hoffenheim noch dreimal wechselte in der 90. Minute. Ja. Das sicherlich auch, um nochmal ein bisschen Zeit von der U zu nehmen. Prass kam für Aslani rein, Damar für Kramaric, Akpoguma für Burger. Und dann kriegt der VfB eine Chance nach einem Eckball. Und du erinnerst dich noch an diese Eckball-Variante, die wir in der Hinrunde manchmal gemacht haben, wo ich glaube, gut, El Canous war dann schon draußen, wo die die Ecke kurz spielen, neben den Strafraum, und dann der Passempfänger den Ball nochmal zurücklegt auf denjenigen, der die Ecke schlägt, und der schlägt die mit Anlauf rein zum Tor hin. Und seltsamerweise war das die erste und beste Chance nach einer Ecke. Thiago Thomas kriegt dann den Ball, köpft ihn dann halt völlig daneben, aber also ja, ich weiß, irgendwann im Laufe der Hinrunde ist dann, glaube ich, Dortmund oder irgendjemand hat uns dann mal so eine Ecke abgefangen, hast schon gesehen, okay, also auf die Eckenvariante fallen jetzt auch nicht mehr so viele rein, aber es geht doch. Also wir können offensichtlich gefährliche Ecken schlagen und sei es halt im zweiten Ball. Aber ja, was hast du gedacht, als du gesehen hast, dass Thiago Thomas eigentlich den Ausgleich auf dem Kopf hatte und ihn nicht macht?
Ich habe, also stand nur drin, Ecke für Stuttgart, Thomas verzieht. Das dachte ich, okay. Ich habe das in Wiederholung gesehen. Ich glaube, ich hätte mich ziemlich aufgeregt. Also das hätte der Nachbar auch gehört. Ja.
Sehr gut. Ja, aber es kam ja noch eine letzte Chance. Ich glaube, der ging von Nübel aus. Der VfB kriegt den Ball hinten, spielt ihn rechts raus auf Asignon. Asignon macht unglaubliche Meter, schlägt eine Flanke an den Strafraum. Dort legt Undav den Ball mit der Brust weiter zu Stiller in den Strafraum. Stiller setzt sich durch, schießt. Baumann pariert, aber da steht ja noch Thiago Thomas. Und der netzt das Ding rein. Und ich war leider selbst nicht in Hoffenheim, aber es muss ähnlich geil gewesen sein wie gegen Freiburg.
Ja.
Die Woche davor. Ja, Hammer. Also richtig geil. Ja, also klar, es ist am Ende nur ein 3-3, aber diese Momente einfach, ich meine, es wurde ja am Ende gefeiert wie ein Sieg. Ich habe mich gefreut, dass wir den Punkt geholt haben. Habe mich trotzdem geärgert, aber ja, also wir haben ja letzte Woche schon von Thiago Thomas geschwärmt. Das ist einfach der Mann für die wichtigen Tore aktuell.
Ja.
Und ja, was sagst du zum Ausgleich? Wie, was hat der Nachbar gehört, als der VfB noch den Ausgleich gemacht hat?
Also erstmal war die Situation so, meine Mutter hat einfach ganz trocken, kam von der Küche rein, hat gesagt, ach, 3-3 übrigens. Ich habe dir 3-3 gespielt. Und ich so, was, haben die noch ein Tor geschossen? Und dann war so, verarsch mich nicht. Dann habe ich so den Teig gesehen, habe ich gesehen, Tor, Thomas. Und ich, boah, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen.
Ja.
Eher so eine Erleichterung als wirklich Freude.
Ja.
Weil ich dann war das, ich habe mich damit irgendwie abgefunden, jetzt in die Europa League zu gehen. Aber jetzt so eine Erleichterung und so ein, boah, vielleicht sind noch drin im Rennen. Ja, auch krass von Thomas. Und ich finde, der ist halt ein, wenn du einen Stamm spielst, ich finde, ist er sehr blass. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn er so von Anfang an bringst, er nicht, dass er nicht gut spielt auch so.
Mhm.
Dass er immer sehr untergeht. Aber als Joker ist er Wahnsinn. Also, auch glaube ich, gegen Braunschweig schon damals, wie er kam, er als Joker rein und hat da gewirbelt. Jetzt auch gegen Freiburg, jetzt hier letzter Spieltag. Ich glaube, der braucht das so ein bisschen, vielleicht das Spiel zu beobachten. Und dann hat er auch ein bisschen so den frischen Vorteil, vielleicht tut es ihm gut. Und ja, stark gemacht. Stand da, wo ein Stürmer stehen muss. Super.
Na. Ich habe übrigens heute noch auf Instagram von dem Yunus, von dem Clubfotografen vom VfB, die Bilder gesehen. Man konnte den jetzt, also gegen Freiburg, man konnte ja dann sehen in der Zusammenfassung auch, wie er dann quasi mit Thiago Thomas mitläuft, als er da in die Kurve rennt. Und es gibt halt so wirklich so ein geiles Foto, wo Thomas in der Luft steht und gerade der Ball zum 2-1 gegen Freiburg seinen Fuß verlassen hat. Großartiges Bild. Also das sieht so elegant aus, wenn er sich wieder da rein auf. Großartig. Ja, aber das war nicht das Freiburg-Spiel, das war das Hoffenheim-Spiel und am Ende geht es 3-3 aus. Du hast es gerade schon gesagt, also vor allem Erleichterung. Ich kann mal gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, natürlich bevor dann abends das andere Spiel noch stattfand. Der FW1893 schreibt bei Blue Sky, erneuter Thomas-Moment rettet einen Punkt, damit die Chance auf die Champions League. Hoffentlich setzt das Kräfte frei. Schlechte erste Hälfte, nach dem 1-3 besser geworden. Und dann leistet Krauser mit der roten Karte einen Bärendienst. Jetzt in den Endspurt für 2 Siege und dann die schlagbaren Bayern. Mit Zwinkersmiley. Und der Chris schreibt, mit Melo kam die Wende. Ja, das mit dem Kräfte freisetzen. Das hat ja auch, ich glaube, er hat Demirovic nach dem Spiel gesagt, dass dieser späte Ausgleich dann nochmal Kräfte freisetzen kann. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das 2-1 gegen Freiburg schon Kräfte freisetzen kann. Glaubst du, das ist zutreffend, dass dieser späte Ausgleich die Mannschaft nochmal heiß macht jetzt für die letzten beiden Spiele? Oder hat das, denkst du, das hat keine Wirkung?
Ich sag mal so, besser so, als dass wenn wir das 3-3 in der letzten Minute kassiert hätten.
Ja, das stimmt.
Ja, ich denke schon, dass es ein bisschen Push gibt, jetzt ist hier letztes Spiel zu gehen. Jetzt gegen Hoffenheim zu sagen, also gegen Hoffenheim unentschieden zu spielen, ist in der Situation Hoffenheim ist halt auch gut. Diese Saison muss man jetzt leider zugeben. Deswegen fand ich es okay. Kann ich mit Leben das Unentschieden. Wir haben das Hinspiel auch, glaube ich, 0-0 gespielt.
Ja.
Jetzt müssen wir halt jetzt gegen Leverkusen gewinnen. Gibt's Schlimmere.
Ja, das stimmt. Sprechen wir gleich noch drauf. Drüber vielmehr, der Rebus 73 schreibt bei Instagram, Verein für Bluthochdruck hat wieder abgeliefert. Uff, ja, das hatten wir letzte Woche schon, den Verein für Bluthochdruck. Mhm. Und der Stefan Zuber hat einen etwas längeren Kommentar auf Facebook geschrieben. Ich lese den mal vor. Bei allem Respekt und bei allem Stolz auf unsere Mannschaft, doch der VfB verschenkt gerade zu viele Punkte und dies nicht etwa, weil es dem Team an Qualität per se fehlt. Nein, ganz sicher nicht. Es ist die Unkonzentriertheit, welche immer und immer wieder durchblitzt. Schade eigentlich, denn der Champions League Platz könnte schon längst eingetütet sein. Ich glaube, da dem können wir es anschließen. Also das sind ja schon ein paar Unkonzentriertheiten. Auch gegen Dortmund musst du nicht verlieren. Bring dieses 0-0 über die Zeit. Halt den Ball hinten raus. Für die kommende Saison gilt es meiner Meinung nach, auch die Netze nach einem echten Neuner auszuwerfen, denn auch hier fehlt es im VfB zuweilen etwas an Effektivität. VfB war immer dann unfassbar stark, wenn er mit einem richtigen Knipser und dahinter eine Art hängende Spitze ausgestattet war. Genau, ein Blick in die Historie belegt das. So gab es immer wieder die Elbers, die Kakaos und wie auch jetzt die Unters im Team, welche den jeweiligen Neuner als Zubringer dienten und auch selber brandgefährlich waren. Ich fasse das ein bisschen zusammen, und schwer zu verteidigen. Sollte Unter bleiben, was ich begrüßen würde, dann braucht er vor sich dringend einen Spieler vom Kaliber Guerassi und oder Woltemade. Und dann, denn dann prognostiziere ich dem VfB noch geilere Szenen. Es ist noch eine geilere Saison als die jetzige. Ja, wir hatten es ja so ein bisschen.
Ja.
Eigentlich ist Demirovic ja ähnlicher Spielertyp wie Unter.
Ja. Ja,
das ist ja auch eigentlich jemanden, der dann nochmal den Ableger nimmt oder wie hier, ja, den Abpraller reinmacht.
Also, ich gehe da gar nicht mit, was er sagt. Sorry, Stefan. Wir haben 3 Tore geschossen. 3 Tore reichen, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Defensive, dass wir da einfach ein bisschen konzentrierter zu Werk gehen müssen. Ich habe das Gefühl, wir haben die Qualität. Aber eben manchmal, vielleicht durch diese ständigen Rotationen, das ist meine Theorie, wie vorhin erwähnt, ist halt ein bisschen so die Eingespieltheit, so diese Abstimmungen einfach noch. Die fehlen einfach. Und das hat, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, beim 1-0 und beim 2-1 gesehen, dass da halt Leute komplett freistehen, die nicht freistehen dürfen. So wie gegen Bremen, so wie gegen Freiburg. Aber ich sehe wirklich nicht, wo wir noch einen neuen Stürmer brauchen. Wir haben mit Demirovic einen Top-Stürmer, mit Undorf eine super hängende Spitze, mit Führichen und Leveling eine starke Flügelzange mit Stiller, mit Elkanus, mit vielleicht Caruso, okay, ein stabiles Mittelfeld. Manchmal habe ich das Gefühl, uns fehlt so ein bisschen eingespielt hat, das, was halt eben die Rotation bedingt ist. Und mit Nate haben wir auch ein super Ersatzspieler, was das angeht. Also bei mir ist weder die ist ja nicht die Frage nach der Qualität, sondern halt eben eine andere. Und das wird sich jetzt ja auch ändern. Das wird ja wieder angekündigt, dass wir mit unser Kader verkleinern wollen. Ja.
Ja, und es fehlt so ein bisschen die Abgezocktheit.
Ja, das natürlich also, auch.
Ja. Und ich glaube, dass, hab's auch irgendwo auf Twitter heute gelesen, dass man jetzt, also zum einen hat Alex Werle ja im Doppelpass am Sonntag angekündigt, dass einige Spieler gehen werden. Das ist jetzt nicht so furchtbar überraschend, wenn man sich dann mal anguckt, wer alles da ist, wer dann auch zurückkommt und bei wem halt dann auch Laien angedacht sind, Jovanovic, Davich und so. Aber klar, und ich war auch irgendwo zu lesen, dass man halt mehr in Richtung, also man will mehr jetzt diesmal mehr in die Spitze gehen, ja. Aber es hängt natürlich auch an der Champions League-Teilnahme.
Ja,
also, ja. Also klar, du holst ja schon Prömel, der in diesem Spiel praktischerweise gesperrt war, der auch so ein bisschen diese Abgezocktheit mitbringen kann. Und klar, das ist jetzt der nächste Schritt. Du hast jetzt immer noch eine Mannschaft, und Alter ist das jetzt nicht unbedingt das allein ausschlaggebende Merkmal, aber du hast natürlich immer noch eine Mannschaft, in der der Einzige, der eine 3 vorne dran hat, glaube ich, Fabi Pretlo ist. Oder lass es noch einen anderen Spieler sein. Du hast halt eine Mannschaft, die ganz lange aus größtenteils aus Spielern bestand, die jünger waren als 26 und denen auch die internationale Erfahrung natürlich ein bisschen fehlte. Du hast es in einigen Spielen gesehen, Rom, Porto, Dortmund, Bayern, dass dir einfach so die also Abgezocktheit fehlt, dann zu sagen, okay, wir bringen das jetzt über die Zeit. Wir machen hier kein Theater mehr hier, aber wir bringen das souverän über die Zeit. Und du hättest Dortmund souverän über die Zeit bringen müssen. Und du darfst dann halt nicht ständig wieder in den Rückstand geraten, so dumm. Ja. Und das ist halt das, was uns noch mal ganz oben fehlt. Und ja, aber ich sehe es eher nicht. Also das Problem ist dann eher die Defensive, beziehungsweise ja, so eine, keine Ahnung, so eine Unkonzentriertheit. Das ist ja noch nicht mal an den Spieler an sich festzumachen. Also ich glaube, Nielsch hätte genauso gut einen Fehler passieren können. Und ist ja auch jetzt in der Vergangenheit schon. Aber diese, dass du überhaupt in die Situation kommst, dass da auch sein Gegentore immer wieder fallen. Das ist das Problem eigentlich.
Und deswegen hoffe ich auch, dass irgendwie Zagadou bleibt. Vielleicht ein bisschen zu einem besseren Vertrag für unsere Verhältnisse. Und dass er vielleicht mehr so dieser spielende Co-Trainer mehr ist. Jetzt, ich weiß nicht, wie er charakterlich ist, aber er ist so ein erfahrener Recke. Er hat Champions League-Nächte mit Dortmund durchgemacht. Der weiß, wie der Hase läuft. Und ich finde, dass wenn der da in Draht steht und ihn vielleicht so ein bisschen mitcoacht, also meine Vermutung, meine Theorie, dass er das vielleicht ein bisschen hilft, deswegen hoffe ich, dass er bleibt. Ja,
ich meine, er muss halt, du kannst halt nicht dauerhaft mit ihm planen und er muss halt stabil bleiben und du kannst ihm halt auch nicht mehr den ursprünglich ausgehandelten Vertrag geben.
Ja, weil das ist, gibt ihm das schon auch, ganz ehrlich.
Ja, eben. Und ja, klar, ein fitter Zagadou, der auch eingespielt ist, nicht so wie es gegen Bremen, ist natürlich wirklich eine Bank in der Innenverteidigung. Aber du musst halt dann, bei ihm musst du halt immer zweigleisig planen. Leider. Er hat das die ganze Zeit, wo er bei uns war, hat es gezeigt. Und ich meine, er ist auch erst 26, ne?
Zagadou. Ich dachte, er wäre schon 30.
Nein. Das ist wie mit Bartstuber, da dachte ich auch immer, der ist schon uralt, ja. Und der ist aber, ich glaube, Bartstube ist 2 Jahre jünger als ich. Und gut, das ist auch wieder ein paar Jahre her, da war ich auch jünger. Aber der war auch nicht so alt, wie er immer wirkte. Aber gut. Ja, das waren die Stimmen zum Spiel von unseren Hörern und Hörern. Es war das 2000. Bundesligaspiel des VfB. Sind das 100 Tore in 50 Pflichtspielen diese Saison. Das ist schon echt ein krasses Pensum. Ja, und eigentlich ist es wieder ein bisschen zu wenig. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Auf die Tabelle blicken, auch auf das Ergebnis dann vom Abendspiel. Ich ärgere mich immer noch mehr über Bremen. Ja. Weil mit einem Sieg gegen Bremen zu Hause hättest du mit einem Unentschieden hier weiter auch den Platz 4 verteidigt, mit 2 Punkten mehr. Aber auch hier war mir das für die Wichtigkeit des Spiels einfach über 90 Minuten zu wenig Einsatz, zu wenig Ernsthaftigkeit, zu wenig Konzentration. Und ja, über die Gründe haben wir schon gesprochen, aber es ist zu wenig und so kannst du, wenn du so spielst, dann und wenn du so in solche Spiele reingehst, dann wird's halt einfach schwer mit der Champions League. Ja, also ich meine, du musst es dir halt auch erarbeiten und verdienen und wenn du es halt nicht schaffst, das bis zum 34. Spieltag durchzuziehen, dann reicht's halt einfach nicht. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben noch eine Hörerfrage, bevor wir mal auf die Tabelle gucken. Was glaubt ihr, welcher der Leihspieler auf Dauer zurückkommt? Bekommt David eine Chance nächste Saison oder verabschiedet er sich schon wieder? Also ich glaube auf jeden Fall Seim, mit dem können wir mal festrechnen. Ja. Wir kommen ja gleich noch auf unsere Leihspieler. Vielleicht können wir das ans Ende schieben und nochmal auf die Frage zurückkommen, wenn wir geguckt haben, wie unsere Leihspieler aktuell drauf sind. Bei David wird es wohl so sein, dass er wohl verliehen wird nochmal. Der hat ja jetzt auch mit der zweiten Mannschaft, auch auf die kommen wir noch zu sprechen. Hat er, glaube ich, schon 10 Tore jetzt, glaube ich, oder 11 Saisontore. Und ich gehe davon aus, dass der verliehen wird nächste Saison, um dann nochmal auf einem höheren Level als in der dritten Liga Spielpraxis zu bekommen und uns dann hoffentlich 2027, 28 zur Verfügung steht. Ich würde sagen, wir gucken erstmal und schieben damit die Hörerfrage ein bisschen nach hinten. Wir gucken erstmal auf die Lage in der Liga nach dem 32. Spieltag. Es gab ein anderes Spiel, was für uns schon relevant war, und zwar ein 4:1 unseres nächsten Gegners aus Leverkusen gegen Leipzig. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte ehrlich gedacht, dass Leipzig, die sich ja schon ein bisschen abgesetzt haben, dass die da zumindest dieses Spiel nicht verlieren. Ja, das war recht eindeutig, muss man sagen.
Ja, vor allem, weil Leverkusen doch die letzte Zeit nicht ganz stabil gewirkt hat und ich schon so ein bisschen aus Leverkusen-Fan-Blog gehört habe, dass man da bis mit Höllmann.
German,
ja. Unzufrieden ist und vielleicht schon nach Ersatz gesucht wird. Ja, schade. Da hofft man einmal, dass Leipzig gewinnt und ja, ist so typisch.
Ja, wenn wir uns jetzt die Tabelle angucken und das Restprogramm der jeweiligen Mannschaft von Leipzig hat 62 Punkte, also 4 Punkte vor uns, die wären theoretisch noch einholbar. Spielen jetzt zu Hause gegen St. Pauli und auswärts in Freiburg. Die haben fast noch neben uns das schwerste Restprogramm, weil für St. Pauli geht es noch um Klassenhalt und für Freiburg geht es noch um die Conference League. Leverkusen, VfB und Hoffenheim sind alle punktgleich. Leverkusen mit einer Tordifferenz von plus 23, der VfB mit plus 20 und Hoffenheim mit plus 16. Deswegen ist auch Leverkusen aktuell Vierter, der VfB Fünfter und Hoffenheim Sechster. Leverkusen spielt jetzt noch gegen den VfB und gegen den HSV, der den Klassenhalt ja schon geschafft hat. Hoffenheim spielt gegen Bremen, die gerettet sind, und gegen Gladbach, die gerettet sind. Und wir spielen gegen Leverkusen im direkten Duell und gegen Frankfurt, die ähnlich wie Freiburg noch in die Conference League wollen. Und ja, es ist knapp. Und ich meine, klar, wir können mit zwei Siegen, also wir müssen jetzt aber halt auch beide Spiele gewinnen, weil ich sehe nicht, dass Leipzig beide Spiele gegen, gut, Leipzig ist eh erstmal egal, aber ich glaube, ich sehe jetzt nicht, dass Leverkusen am letzten Spieltag zu Hause gegen den HSV Punkte liegen lässt. Und ich sehe auch nicht, dass Hoffenheim jetzt gegen Bremen zu Hause und in Gladbach jetzt noch groß Punkte liegen lässt. Also du musst beide Spiele gewinnen und musst hoffen, dass vor allem dass Hoffenheim diese 4 Tore Unterschied nicht noch aufholt.
Ja.
Was klappen sollte, wenn sich das Bremen und Gladbach nicht komplett geschlagen geben. Aber ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es werden 2 spannende Spieltage jetzt. Und der erste ist jetzt erstmal Leverkusen. Die haben vor dem Leipzig-Spiel auch in Köln gewonnen und in Dortmund, haben aber auch daheim gegen Augsburg 1-2 verloren. Das war das, was du angesprochen hattest, 6-3 gegen Wolfsburg, auch ein relativ wildes Spiel, ein 3-3 in Heidenheim, das kennen wir. Und wer mir besonders Sorgen macht, ist Patrick Schick. Der hat ja schon in der letzten Saison bei diesem 3-4 nach 3-1 Führung des VfB getroffen. Der hat jetzt 6 Tore in den letzten 3 Spielen geschossen, nämlich 3 gegen Leipzig. Und damit das Spiel quasi immer eingegangen entschieden, 2 in Köln, dito, und 1 gegen Augsburg. Ja, also auf den, also ich kann ihn auch nicht leiden, jetzt nicht persönlich, aber als Gegenspieler. Leverkusen ist ähnlich weit oben in vielen Statistiken wie der VfB, bei Torschüssen, bei Ballbesitz, bei Zweikampf, leicht vorm VfB. Bei den Laufstatistiken sind sie weit hinten, sie begehen die zweitwenigsten Fouls. Ich hatte schon angesprochen, VfB und Leverkusen haben die zweitmeisten Tore nach den Bayern. Ja, es fehlen Martin Terrier mit einer Oberschenkelverletzung und Lucas Vazquez mit einer Blessur. Und wir erinnern uns alle noch an das Hinspiel, das 4-1 im Januar, wo der VfB zur Halbzeit schon 4-0 führte. Ich gehe davon aus, dass es nicht so laufen wird am Samstag. Wie blickst du auf das Spiel und den Gegner?
Ich wage absolut keine Prognose. Mit der Phase zu sagen, ist es mir ein bisschen zu heikel. Das Hinspiel gibt mir natürlich ein bisschen Motivation, auch weil Leverkusen auswärts gegen Leipzig eher schwach wirkte. Ja, gegen Köln haben die gewonnen, aber glücklich, weil das eine war ein Elfmeter-Tor, das hätte nicht geben dürfen, den Elfmeter. Ja, dass dieses 4-1 gegen Leipzig macht mich dann doch schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich hoffe, dass sie das Spiel angeschaut haben und daraus gelernt haben und dass wir hoffentlich dann, wir müssen jetzt nicht unbedingt 4-1 gewinnen, Hauptsache wir gewinnen. Und ich habe eine Wette am Laufen mit einem, ich war beim Bremen-Podcast wieder und ich habe eine Wette am Laufen mit den Jungs. Ich kaufe mir ein Bremen-Trikot, wenn Bremen das Spiel gegen Hoffenheim gewinnt und wir deswegen in die Champions League kommen.
Nice.
Ja. Ja. Ich bitte Bremen, ich werde nie wieder was gegen euch sagen. Gewinnt das bitte. Weil das Wichtige ist, ich kann den letzten Spieltag nicht angucken gegen Frankfurt. Aha. Ich bin im Urlaub. Deswegen wäre es sehr gut, wenn wir uns am Samstag für die Champions League qualifizieren, dass ich ohne Sorgen im Urlaub bin.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht ganz, weil selbst wenn wir gegen Leverkusen gewinnen, haben wir immer noch nur 3 Punkte Vorsprung.
Aber wenn wir jetzt 5-0 gewinnen, haben die eine Tore, haben wir 25 und sie haben 18.
Ja, das stimmt. Gut. auf jeden Fall.
Aber ich glaube, es wird dich, aber für dich wäre es, glaube ich, ein bisschen schöner, wenn wir in Frankfurt die Champions League feiern, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte dann nochmal Axel Hellmann einfach gerne rausholen. Ja, also, es ist auch deswegen ganz interessant, weil jetzt beispielsweise gerade die Bayern gegen Paris 0-1 hinten liegen, nach 33 gespielten Minuten. Ich glaube, wir können rechnerisch sowieso schwer auf den 5. zu kommen, so wie die Ergebnisse wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich entweder 4. oder 6., weil alles so nah beieinander ist. Aber ja, also wir können, ich habe schon, in einem Spielbericht geschrieben, wir können in dieser Liga können fast alle Mannschaften schlagen. Es gibt zwei Mannschaften, die uns schlagen können, auch wenn wir einen sehr guten Tag haben. Eigentlich nur eine, aber ich rechne mal Dortmund noch mit dazu, weil die einfach eigentlich eine unfassbare Qualität haben, ja. Und die haben eine Qualität, die eigentlich ausreicht, um zu schlagen, selbst wenn wir einen guten Tag haben. Alle anderen Mannschaften in dieser Liga können wir und haben wir, meine ich, ich weiß nicht, ob wir wirklich gegen alle Mannschaften gewonnen haben, wahrscheinlich gegen Heidenheim nicht. Nee, doch, da haben wir das Hinspiel gewonnen, egal. Wir können gegen jede Mannschaft aus diesen beiden können wir gewinnen, wenn wir wirklich alles reinschmeißen, ist mal so ganz platt
gesagt. Gegen Union haben wir, glaube ich, ein Spiel.
Ja, genau. Dark Magic. Aber genau. Aber so rein vom Papier her und von den Möglichkeiten, die wir haben, kannst du gegen Hoffenheim gewinnen, du kannst gegen Leverkusen gewinnen, du kannst gegen Leipzig gewinnen. Und teilweise haben wir das auch schon getan. Gut, gegen Hoffenheim jetzt auch nicht, ne? Aber wir können es. Und alle anderen sowieso. Du musst es jetzt halt nur wirklich auf den Platz bringen. Also du kannst dir nicht nochmal so eine erste Halbzeit erlauben wie die letzten drei Spiele. Du musst von Anfang an da sein. Du musst clever sein, du musst deine Chance nutzen und dann kannst du auch gegen Leverkusen gewinnen, also kannst du auch in Frankfurt gewinnen. Ja, ich habe die Woche jetzt auf Twitter eine Frage gestellt. Ich habe es dir, glaube ich, noch nicht gestellt, aber würde Freiburg die Europa League gewinnen und wir dadurch auf dem 5. Platz in die Champions League reinrutschen, würdest du das in Kauf nehmen, dass Freiburg vor uns in den Europapokal gewinnt?
Ich sag mal so, ich möchte nicht, dass jetzt hier wieder was, weil ich habe schon ein paar Freiburg-Kommentare gesehen bei dir, dann Grüße an Blum. Generell möchte ich nicht, dass eine deutsche Mannschaft einen Europapokal gewinnt, außer es ist der VfB Stuttgart.
Sehr gut.
Also, unabhängig, ob das Freiburg ist, Hoffenheim, Bayern, Dortmund, Frankfurt, Hertha, Hamburg, Bremen, egal wer.
Hertha.
Ja. Ach so, ja, aber du verstehst, was ich sagen will.
Ich verstehe es bitte.
Ja, deswegen lieber spiele ich in der Europa League. Sind auch geile Mannschaften dabei, als dass ich jetzt Freiburg die Daumen drücken muss. Nichts gegen Freiburg, aber man gönnt es nicht.
Ja, also ich meine, natürlich brauchen wir, also wir brauchen ja vor allem das Champions League Geld. Das ist uns ja auch klar, dass du die Mannschaft viel besser entwickeln kannst und Spieler erhalten kannst und Spieler für dich gewinnen kannst, wenn du Champions League spielst.
Ja.
Ich hoffe einfach, dass wir es aus eigener Kraft schaffen und diese Diskussion nicht geben müssen. Ja, also wie gesagt, Leverkusen hatten wir schon gesagt. Also wie gesagt, Patrick Schick, die haben natürlich auch noch andere sehr gute Spieler, haben den Umbruch eigentlich ganz gut gemeistert jetzt unterm Strich. Also sie haben immer noch Chancen auf die Champions League und mehr ist, glaube ich, für die Mannschaft wie Leverkusen nicht drinne, auch wenn sie vor 2 Jahren Meister waren. Deswegen, du musst sie einfach, du kannst sie schlagen, aber du musst halt wirklich, es muss halt wirklich alles passen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft so auftritt, dass am Ende alles passt.
Hoffentlich, ja.
Ja, dann schauen wir mal.
Hoffentlich in der ersten Halbzeit wie gegen wie im Hinspiel.
Ja, genau. Das wäre optimal. Wir blicken nochmal auf die Ausfälle. Karasor ist klar, für den ist die Bundesliga-Saison beendet. Der kann erst im Pokalfinale wieder eingreifen. Jeltsch, Alter Kiel, muss man gucken. Die PK ist wahrscheinlich erst am morgigen Donnerstag, beziehungsweise am heutigen Donnerstag, wenn ihr das hört. Insofern können wir da noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und weiterhin stehen Leveling, Demirovic und Schema bei 4 gelben Karten. Wir sind jetzt lange ohne die 5. gelbe Karte ausgekommen. Ich bin mal gespannt, ob das dann im gegen Frankfurt noch jemand ausfällt von den dreien, aber ansonsten fällt niemand aus. Und noch unser zweiter kleiner Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Wenn ihr bei YouTube das Ganze schaut, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen, könnt die Glocke aktivieren, damit ihr immer die neuen Folgen direkt angezeigt bekommt, wenn wir die hochladen. Und wir lesen natürlich auch gerne Rezensionen vor, haben wir auch letzte Woche getan, auch wenn die Rezensionen nicht so freundlich waren, teilweise. Aber genau, das hilft uns einfach, sichtbarer zu werden und von anderen VfB-Fans auch gesehen zu werden. Dann blicken wir zum Abschluss noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die VfB-Leihspieler. Wir fangen an mit den Frauen, die gewannen 2:0 in Bochum am vergangenen Wochenende. Jana Bolstein mit ihrem 8. Saisontreffer und Nicole Biller mit dem 18. Saisontreffer. Der VfB ist weiterhin Tabellenführer mit 54 Punkten, 75-30 Tore, 5 Punkte vor Mainz auf Platz 3, die dann am Ende doch noch gegen Wolfsburg 2 gewannen. Ansonsten wäre der Aufstieg schon am vergangenen Wochenende festgestanden. Aber es sind trotzdem 5 Punkte bei noch 6 zu vergebenen Punkten. Und am Sonntag um 14 Uhr geht es gegen Wolfsburg 2. Die stehen schon als Absteiger fest, sind Tabellen 13. Alles andere als ein Heimsieg würde mich dort überraschen. Am letzten Spieltag geht es dann nach Sand. Das heißt aber, die VfB-Frauen können am kommenden Sonntag um 14 Uhr den Aufstieg in die erste Bundesliga klar machen. Und ja, die Mannschaft ist gut besetzt und ist auch teilweise eigentlich so stark wie die zweite Liga, aber trotzdem finde ich das schon stark, dass man dieses Ziel endlich erreicht hat. Und ich meine, so lange gibt es die Mannschaft ja auch noch nicht. Man hat einmal den Aufstieg in die Regionalliga verpasst, ist dann durchmarschiert, jetzt vor aller Voraussicht nach bis in die Bundesliga. Und ja, ich freue mich einfach, dass das Projekt jetzt da angekommen ist. Was heißt das Projekt? Dass die Mannschaft jetzt da angekommen ist, wo man von Anfang an hin wollte. Und ja, hoffentlich kann man nicht nur den Aufstieg der VfB-Frauen nächste Woche zu feiern, sondern noch ein bisschen mehr. Die zweite Mannschaft gewann auch 6:1 gegen Aufstiegsaspirant Rot-Weiß Essen. Ein absolut wahnsinniges Ergebnis. Nicolas Sessa mit seinem 7. und 8. Saisontor. Jeremy Arevalo, das schränkt das Ganze natürlich wieder ein bisschen ein. Wenn du halt mit 7,5 Millionen Euro gekostet hast und dann in der dritten Liga spielst, mit seinen Saisontreffern 3-5 und Mosanko schließlich noch mit dem seinem 6. Saisontreffer. Ja, also Rot-Weiß Essen völlig von der Rolle. Und ich glaube, die hätten auch verloren, wenn Arevalo nicht 3 Tore gemacht hätte. Ja, auf jeden Fall sehr überraschender Sieg. Fand ich, VfB ist jetzt 13. Klassenhalt natürlich längst eingetütet. Man konnte noch sehen, dass die Essener Fans hinterher die Toiletten in Groß-Asbach verwüstet haben, was natürlich weniger schön ist. Und genau, für den VfB 2 geht es jetzt am Samstag um 14 Uhr in Rostock wieder um Punkte. Auch Rostock hat, glaube ich, noch Aufstiegschancen, die sind 6. aktuell. Ja, auch kein angenehmes Auswärtsspiel, würde ich mal sagen. Für die U19 ist die Saison beendet. Da steht noch das Pokalfinale am 22. Mai an, also am Vorabend des großen Pokalfinals. Wichtig ist um 17 Uhr, nicht wie ursprünglich angekündigt um 18 Uhr. Und wer noch Titelchancen hat, ist die U17, denn die hat im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft Karlsruhe im Derby einfach mal mit 6:0 weggeflext. William Recupero, Brian Kenmore, Malik Musrati mit dem Doppelpack, Alin Taki und Enrico Wiele machen die Tore für den VfB. Das ist eine krasse Statistik. Ist das 26. ungeschlagene Spiel in Folge der Mannschaft. Und jetzt geht's am Halbfinale am Samstag um 11 Uhr gegen Augsburg. Also wenn ihr Doppler machen wollt, bietet sich das an. Um 11 Uhr, ich glaube auf dem Einser, das Spiel gegen Augsburg, gegen die man auch schon in der Liga schon zweimal gewonnen hat. Und dann kann man sich nachmittags noch in der im großen Stadion den VfB angucken, wie Leverkusen schlägt. Also da gibt es definitiv noch Titelchancen. Ich glaube, das andere Halbfinale bestreiten Magdeburg und Hoffenheim. Das heißt, der VfB könnte durchaus mal wieder eine deutsche Meisterschaft im Nachwuchsbereich feiern, aber erstmal muss natürlich das Halbfinale gespielt werden. Wir blicken noch auf die Leihspieler. Yannick Keitel war nicht im Kader, als Augsburg gegen Bremen 3:1 gewann. Augsburg ist 9. Mit 40 Punkten. Die sind nur 3 Punkte hinter Frankfurt und 4 hinter Freiburg. Also wenn es ganz wild wird, kommt Augsburg noch in die Conference League. Nachdem die ja
würde ich feiern, tatsächlich. Ja. Würde ich sehr feiern.
Ja. Jasinho Malanga wurde nach 73 Minuten eingewechselt, als Elversberg 5:1 gegen den SC Paderborn und Dennis Seiben gewann. Also ein bitterer Nachmittag für Dennis Seiben. Der spielte durch. Elversberg jetzt 2. mit 59 Punkten, Paderborn 4. mit 58 Punkten, auch alles sehr nah beieinander. Und wir hatten es ja gerade schon vom Spiel Augsburg-Bremen. Bei Bremen spielte Milosevic aber nur eine Halbzeit lang, dann wurde ausgewechselt. Bremen ist so gut wie gerettet, die stehen jetzt, sind jetzt 15. mit 32 Punkten, weil sie 6 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg haben auf dem Relegationsplatz. Genau. Und dann kommen wir noch schließlich zu Leo Stergiou, der beim 3:3 bei den Bayern, was in der 10. Minute der Nachspielzeit dann noch zu einem Unentschieden wurde, 90 Minuten auf der Bank saß. Heidenheim ist jetzt 18. mit 23 Punkten. Die haben nur 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bei noch 2 Spielen. Wird auch durchaus spannend. Ich weiß nicht im Blick, gegen wen die spielen. Aber das wird durchaus nochmal spannend. Und ich glaube, der erfolgreichste Leihspieler war Laurin Ulrich am vergangenen Wochenende. Der traf beim 1:0 von Magdeburg gegen Hertha zum Siegtreffer und wurde nach 82 Minuten ausgewechselt. Und Magdeburg ist aktuell 14. mit 36 Punkten. Und wenn wir nochmal die Leihspieler jetzt so durchgehen, ich glaube, die größten Chancen hat Lobe, also das wissen wir, denn es sei mir die größten Chancen. Ich glaube, dass Laurin Ulrich auch gute Chancen hat. Weil der ist Stammspieler in Magdeburg. Klar, Magdeburg spielt gegen Abstieg, aber das fördert einfach auch, glaube ich, die Entwicklung, wenn du dann in so einer Mannschaft Stammspieler bist und nicht nur irgendwie, also wir hatten ja auch schon verliehene Spieler, die bei Abstiegskandidaten mal eingewechselt wurden, dann auch keinen großen Impact hatten, aber Laurin Ulrich ist wichtig für Magdeburg und ich könnte mir vorstellen, dass er da auch reift an dieser Aufgabe und dann dementsprechend auch beim VfB eine größere Rolle spielen kann. Müssen wir dann mal schauen. Ansonsten Leo Stergiou, Janik Keitel, gehe ich nicht davon aus, dass die zurückkommen. Malanga, ja, bei einer besseren Mannschaft in der zweiten Liga halt ein Wechselspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass der nochmal verliehen wird.
Glaube ich auch.
Und Milosevic muss man auch gucken. Ich glaube auch. Ich könnte mir vorstellen, dass der geht.
Ich glaube auch zurück nach Serbien oder so.
Ja, genau. Und bei Davich, der wird vermutlich auch verliehen werden. Er hat es gegen Rot-Weiß Essen nicht getroffen, hat aber, glaube ich, auch ein Tor vorbereitet wieder. Also ich könnte mir vorstellen, dass der verliehen wird. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Erstmal dir, vielen Dank, Andreas, für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Uns bleibt noch zu sagen, registriert euch bei der DKMS für Gary Wörn und für alle, die das brauchen und klickt auch gerne den Link zum GoFundMe für die Hinterbliebenen von Gregor Preis. Das würde uns freuen, wenn ihr da vielleicht ein paar Spenden da lasst. Und wir hören uns das nächste Mal dann nach dem Leverkusen-Spiel und hoffentlich dann wieder auf einem Champions-League-Platz. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.